Suche der Stadt Bestes. Das ist ein Zitat, das ich sogar in der Bibel gefunden habe. Und darum geht es hier. Nur mal speziell heute um den Klimaschutz. Jede Stadt muss die beste Lösung für sich finden. Ich glaube, niemand anders ist besser berufen, uns dort Rat zu geben als Professor Klaus Töpfer, der sein Leben lang auf solchen Feldern tätig war. Ich bin unserem Stiftungsratsvorsitzenden sehr dankbar, dass er uns geholfen hat. Lieber Herr Georgi, dass Professor Töpfer heute hier ist. Sie kennen ihn aus Zeiten aus Ihrem Bundesland. Herr Töpfer selber hat Volkswirtschaftslehre studiert und hat zum Thema Regionalpolitik und Standortentscheidungen promoviert. Von seinen vielen Funktionen wissen Sie ganz sicher noch, dass er 1987 bis 1994 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit war und anschließend 1998 Bundesbauminister, also Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Ich selber habe in der Zeit die Gelegenheit gehabt, mit ihm viel zu arbeiten als Sprecher eines Landtages für Bau. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr innovativ. Von 1998 bis 2006 war er Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, Generaldirektor des Büros der Vereinten Nationen in Nairobi und Executive Director des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Toll, dass Sie da sind. Wir freuen uns außerordentlich auf Ihren Beitrag.
Sehr geehrter Herr Otto, Herr Wattner, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Sonderweise freue ich mich, den alten Kollegen und jetzigen Staatsminister Buttelow wiederzusehen. Es wurde gesagt, er ist dann auch noch Minister geworden. Ich muss Ihnen sagen, wer einmal Staatssekretär für Umwelt war, wird dadurch bestraft, dass er weiter befördert wird. Aber er hat es gut gemacht. Schön, Sie wiederzusehen, Herr Buttelow. Herrn Mattner kann ich nur dazu sagen, es ist gut, je älter man wird, umso farbenblinder wird man. Sie müssen auch keine Sorge mit der Ampel haben. Vielleicht versuchen Sie es nächstes Mal mit akustischen Signalen, das wäre ja auch etwas. Herzlichen Dank für die Einladung, Gratulation der Stiftung für das, was Sie hier vorgestellt haben. Das ist wirklich beeindruckend. Die Tatsache, dass ich die Freude habe, Vorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin zu sein, führt dazu, dass wir uns am 22. auf jeden Fall wiedersehen werden. Auch das freut mich. Meine Damen und Herren, das Thema Stadt ist gegenwärtig so etwas wie die Mode der Saison. Es gab noch nie so viel Diskussion, so viel Veranstaltungen, Konferenzen zu diesem Thema. Die nächste Expo, die Weltausstellung, wird im Jahre 2010 in Shanghai stattfinden. Zum ersten Mal das Thema Better City, Better Life. Stadt im Mittelpunkt. Die Biennale in Venedig, immer dafür bekannt, dass in besonderer Weise herausragende Beispiele großer Architektur vorgestellt werden, war beim letzten Mal dem Thema Stadt gewidmet. Dasselbe galt in Rotterdam. Es gibt, wie gesagt, kaum eine sich mit den Problemen dieser Zeit beschäftigende Herausforderung so deutlich wie Stadt. Warum? Da gibt es sicherlich die quantitative Größe. Herr Otto hat gesagt, dass wir offenbar jetzt in einer Welt leben, in der mehr Menschen in Städten, in Agglomerationen, in Megacities leben und dass dieser Trend weitergeht. In der Tat, ich habe etwas über 8 Jahre in Nairobi mitgelebt. Die Stadt wächst mit jährlich etwa zwischen 5 und 5,5%. Niemand weiß es genau, weil auch niemand genau die Grundgesamtheit kennt. Das heißt, diese Stadt, die gegenwärtig etwa die Einwohnerzahl von Berlin hat, wird ihre Einwohnerzahl bis zum Jahre 2015 etwa verdoppeln. Nur um einmal die Dynamik von städtischen Entwicklungen aufzuzeigen, in den Teilen, in der Bevölkerungsentwicklung noch weitergeht, und das ist vornehm Afrika und Teile Asiens, und in der Prozess einer Veränderung der Verhältnisse zwischen Land und Stadt noch nicht vorangekommen ist, wiederum in besonderer Weise Afrika. Dies ist die quantitative Größe. Viel bedeutsamer ist die qualitative. Sie wissen, wir haben uns daran gewöhnt, das Konzept der Nachhaltigkeit zur Grundlage unseres Handelns zu machen. Viele haben lange Zeit dieses Konzept der Nachhaltigkeit als ein Umweltkonzept missverstanden. Dies war es nie. Wer sich einmal die Mühe macht und den Brundtland-Report nachliest, in dem das zum ersten Mal dargestellt worden ist, sind es drei Säulen, die nachhaltige Entwicklung zu bewältigen hat. Es ist die wirtschaftliche Entwicklung, es ist die soziale Stabilität und es ist die ökologische Vorsorge. Drei Säulen. Wenn Sie etwas auf ein Ziel hin optimieren oder maximieren wollen, ist das eine vergleichsweise einfache Aufgabe. Das, was wirklich herausragend schwierig ist, ist die Optimierung zwischen drei Zielen. Und da wissen wir natürlich auch, jeder, der sich etwas mit Ökonomie beschäftigt hat, hat das immer gelernt, dass die jeweilige Einstellung zu einem Ziel auch davon abhängig ist, wie hoch der Zielerfüllungsgrad bisher ist. Also wenn Sie ganz arm sind, dann werden Sie ganz offenbar der wirtschaftlichen Entwicklung einen höheren Stellenwert geben als der Frage der ökologischen Vorsorge oder auch horribile Dicto der sozialen Ausgewogenheit. Wir alle wissen, dass in dynamischen Wachstumszeiten auch in der Vergangenheit die Einkommensverteilung eher schlechter geworden ist. Das heißt, dass erst akkumuliert wird in großen Vermögen, um dann zu investieren. Die sogenannte Kutznow-Kurve, nicht, dass ich die als richtig ansehe, aber wir haben daran zu arbeiten, dass sie nicht weiter verfolgt wird. Also ist es nicht überraschend, dass dort, wo ein hohes Wohlstandsniveau bereicht, erreicht ist, die damit verbundenen indirekten Kosten etwa auf soziale Stabilität oder die Umwelt ganz anders gesehen werden. Es sind Werte für Menschen. Das können Sie bis in die Risikofrage weiterführen. Also alle drei Ziele müssen erreicht werden in dieser Welt, die jetzt eine globalisierte ist, die nicht mehr bipolar ist, nicht geteilt in zwei Teile, mehr oder weniger hermetisch voneinander abgeriegelt durch Mauer und Stacheldraht, sondern die, und wir haben es in Deutschland besonders beglückt erfahren dürfen, deswegen können wir heute in dieser bemerkenswerten Lokalität arbeiten, die durch den Wegfall von Mauer und Stacheldraht wirklich global geworden ist. Also müssen wir davon ausgehen, dass auch die, die gegenwärtig in ihrem Wohlstand, in ihrer ökonomischen Stabilität einen sehr niedrigen Stand haben werden, ganz sicherlich danach trachten, dieses zu verändern. Für mich ist das immer faszinierend, wenn ich dann höre und sage, aber die Chinesen, 1,3 Milliarden, was sind wir denn dagegen? Ist ja immer bemerkenswert, meine Damen und Herren, dass jede Lösung eines Problems bei dem jeweils anderen gesehen wird. Bisschen, lieber Otto, mit allem Verlaub, es ist immer gut zu sagen, Verkehr hat auch was, aber wir beschäftigen uns mit den Haushalten. Wir gucken eigentlich immer auf den jeweils anderen und sagen, der kann ja viel machen. Da können wir uns erstmal zurückziehen. Ich glaube nicht an solche Argumentationen. Ich glaube, dass wir nur vorankommen können, wenn wir alles in Gang nehmen und uns fragen, wo der eingesetzte Euro denn den höchsten Wert bringt. Das ist das Kriterium auch global. Und wie sieht es dann aus? Städte sind und bleiben auf Dauer die entscheidenden Größen für ökonomische Entwicklung. Sie können das ganz eindeutig weltweit sehen. Wo Städte ihre Funktion nicht erfüllen, ist wirtschaftliche Instabilität mitgeliefert. Thailand, Hauptstadt ist Bangkok. Fast 40% des Bruttosozialprodukts von Thailand wird in Bangkok erwirtschaftet. Verliert diese Stadt ihre Stabilität und ihre Funktionalität, wird die jeweilige wirtschaftliche Entwicklung von Thailand nicht mehr gewährleistet sein. Und Sie können das an allen anderen Stellen auch sehen. Also, die Säule Ökonomie ist auf funktionsfähige Städte grundsätzlich angewiesen. Darüber kann man einen ganzen Konferenzablauf machen. Ich erwähne es nur. Genauso sozial. Wir wissen also aus unseren mittelalterlichen Diskussionen, Stadtluft macht frei. Es ist bis zum heutigen Tag die Frage, können Städte in dieser Welt der Globalisierung ihre sozialen Aufgaben erfüllen? Und meine Damen und Herren, das ist noch mehr als ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir schon wirklich auch bei uns hinreichend durchgedacht haben, dass unsere Bevölkerung immer älter, immer weniger und immer bunter wird, ob wir wirklich bis zum Ende in die Staatsstrukturen hinein durchgedacht haben, was es bedeutet, dass die Märkte immer globaler und dass der Trend zu einer Privatisierung bisher staatlich erfüllter Leistungen deutlich weitergeht. Welche Konsequenzen hat das? Bis hin, lassen Sie mich das als Fußnote etwas bedeutsam hinzusetzen, zu der Frage, dass der ein oder andere Bürger bei einer Wahl möglicherweise zu der Entscheidung kommen könnte, warum gehe ich denn noch wählen, wenn Sie mir alle sagen, dass die wirklich für mich entscheidenden Gründe von Ihnen gar nicht mehr entschieden werden können. In einer globalisierten Welt, in dem wirtschaftliche grenzüberschreitende Interessen organisiert sind, während wir nach wie vor national organisiert sind, was ja in hohem Maße auch die Frage der europäischen Dimension ergreift. Also auch die sozialen Fragen, die für globale Betrachtungen massiv bedeutsam werden. Ein bedeutsamer Planungstheoretiker hat mal gesagt, dass wir wieder in die Zeiten hineingehen, wo die offene Stadt nicht mehr bestehen wird. Hat das so schön gesagt an dem Beispiel von der verschiedenen Möglichkeit, wie man ein Ei essen kann. Man kann es essen als gekochtes Ei. Und er sagt, das war unsere Stadt im Mittelalter. Sie war eine Closed City. Sie war eine ganz dichte. Die nicht nachbarschaftsverträglich waren, kamen vor die Mauern. Sie kriegten also eine Stadtmauer mit Stadttoren und nur dadurch konnten sie hinein. Wir haben gesehen, dass in der Öffnung von demokratischen Gesellschaften und Industrialisierungen es auf einmal so etwas wie ein Spiegelei kam, dass wir den Dotter in der Mitte als der alten Stadt hatten und dass sich die industriellen Bereiche darum herum festgelegt haben. Und wenn Sie heute in besonderer Weise in die schnell wachsenden Städte Asiens, auch Afrikas gehen, dann sehen Sie mehr und mehr, dass die Stadtstruktur weder gekochtes Ei noch Spiegelei, sondern Rührei geworden ist, Kaiserschmarren geworden ist, nicht mehr Stadtstrukturen darstellt, sondern sich in bestimmten Teilbereichen wieder differenziert. Die Frage, wie können wir Städte, große Megacities, so dezentral konzentriert behandeln, wird eine der großen Fragen sein. Wobei, wenn ich solche Städte wie Shanghai oder Jakarta oder was auch immer sehe, ich zu einem echten Anhänger der Chaostheorie geworden bin. Die Frage also, ob wir das wirklich zentral planen können, ist mehr als offen. Und diejenigen haben auch recht in diesen Bereichen. Manche Skeptiker sagen, das geht weit über die Entwicklungsländer hinaus, werden Städte immer mehr verhandelt und nicht regiert, werden immer mehr von anderen Einflussfaktoren mitgestaltet. Also die soziale Komponente und natürlich die ökologische. Und dann lassen Sie mich eins ganz deutlich machen. Ich habe ja dauernd dieses grüne Licht da bedrängend. Außerdem nur Wasser. Wer kann denn da kreativ werden, nicht? Das ist ja kaum möglich. Aber das liegt daran, dass wir bei diesen Produkten hier arbeiten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eins, um auch diese ökologische Komponente grundsätzlich anzusprechen, dazu sagen. Wissen Sie, alles, was ich immer höre, was wir für Klimaschutz tun, und ich brauche mir ja nicht vorzuwerfen, dass ich gerade jetzt da reingeschmeckt bin, das hat man ja eine Zeit lang verfolgt, wird mit dem Argument, wir tun was gegen den Klimawandel, die Frage ist provozierend, nicht erfolgreich sein. Wodurch wird es denn erfolgreich? Meine Damen und Herren, wodurch wird denn nachgedacht darüber, dass wir andere Autos haben, die etwa mit Elektrizität fahren, etwa solche, die 3 Liter oder noch weniger verbrauchen? Doch nicht deswegen, weil wir gesagt haben, wir zerstören das Klima, sondern deswegen, weil die damit verbundenen Rohstoff- und Treibstoffkosten so hoch sind, dass diejenigen, die das nicht machen, auf dem Markt nicht mehr gewinnen. Es sind ökonomische Faktoren. Ich kann das nicht laut genug unterstreichen. Alles, was wir sogenannt umweltbezogen durchgesetzt haben, ist dadurch durchsetzbar geworden, weil es gezeigt hat, dass es ökonomisch sinnvoll und für die Erhaltung der menschlichen Gesundheit unumgänglich notwendig ist. Das ist der Punkt. Machen wir uns das mal ganz klar. Es sind die Ressourcenengpässe, die uns dazu verpflichten, darüber nachzudenken, wie werden wir eine Stadt mit 60 oder 80% weniger CO2 betreiben können. Und die Stadt und das Land wird im internationalen Wettbewerb an der Spitze stehen, die auf diesem Gebiet am schnellsten vorangekommen ist. Das ist der Punkt. Sie werden es in allen Teilbereichen sehen. Es ist keine neue Erkenntnis, aber meine Frau ist Lehrerin, die sagt mir immer, dass die Wiederholung die Mutter der Pädagogik ist. Man muss manche Dinge ja wiederholen. Es geht ja nicht anders. Als Ökonom haben wir immer gelernt, dass die Preise von heute, von gestern die Struktur von heute bestimmen. Eigentlich ganz einfach. Die Preise von gestern bestimmen die Struktur von heute. Immer und immer wieder habe ich darauf hingewiesen, zeige mir deine Siedlungsstruktur und ich sage dir, wie teuer das Benzin in der Vergangenheit dort gewesen ist. Je billiger das Benzin war, umso disperser wirst du eine entsprechende Siedlungsstruktur haben. Und da hat der Otto doch völlig recht. Wenn ich diese Mobilität auf welche Weise immer noch subventioniere, werde ich natürlich zu einer dispersen Siedlungsstruktur beitragen. Eine andere Frage ist es, wenn ich das über lange Zeit gemacht habe, kann ich von einem darauf der anderen raus? Denn da sind ja die Investitionsentscheidungen der Menschen, die im ländlichen Raum gebaut haben, auf einmal falsch. Und die kommen natürlich wieder und sagen, wir haben Vertrauensschutz. Ihr habt uns einmal das Signal gegeben, ihr könnt draußen siedeln, wir subventionieren mit eure Mobilität. Also die Frage ist immer bei Strukturveränderungen, welche Schritte gehst du? Wie kann man das einbringen? Kann man nicht etwa das Geld, was wir gegenwärtig noch für die Pendlerpauschale haben, dafür einsetzen, dass wir systematisch Fahrgemeinschaften subventionieren? Dass wir ganz zentral so etwas wie zentrale Lösungen finden, dass die Menschen auch entlastet werden und nicht nur gesagt bekommen, wir kriegen jetzt keine Lösung mehr. Das ist die faszinierende Herausforderung. Also, wir brauchen ganz sicherlich diese ökonomische Komponente und die wird unterstützt durch unsere Raumstruktur. Es gibt weltweit nicht ein Land mit 80 und wie viel Millionen Einwohner, dessen größte Stadt nur 3,5 Millionen Einwohner hat. Gibt es nicht. Weiß nicht, ob Sie eine finden. Wir haben bedingt durch unsere geschichtliche Entwicklung diesen Flickenteppich der verschiedenen Herzogtüme, Grafschaften, Fürstentümer, Königsreiche, die sich erst sehr spät zu Deutschland zusammengeschlossen haben, eine außerordentlich günstig ausgewogene Stadtstruktur in Deutschland. Eine der größten Standortvorteile, den wir uns denken können. Und das war nebenbei auch für uns ein wichtiger Punkt, als wir im Zuge der deutschen Einheit darüber nachdachten, wie können wir etwa zentrale Einrichtungen so verlegen, dass sie nicht alle zusammenkommen. Eine völlig andere Struktur als etwa in Frankreich, einem Nationalstaat seit vielen, vielen, vielen Jahren mehr, wo der Satz nach wie vor gilt, Paris et le désert, Paris und die Wüste, wo alles, was zentral ist, in Paris ist. Da fragt keiner, wo ist die Zentralbank? Natürlich ist die in Paris. Da fragt keiner, wo sind die höchsten Gerichte? Natürlich sind sie da. Der fragt niemand, wo etwa das Bundesamt, das Umweltbundesamt, kann man nicht sagen, aber diese Einrichtung ist natürlich in Paris. Alles ist in Paris. Wir haben bewusst gesagt, wir müssen dies dezentral machen. Das greift nicht nur die föderative Struktur unseres Landes auf, die auch ein Geschenk Gottes ist, sondern sie greift auf die Qualität, die aus einer ausgewogenen Städtestruktur herausbildet. Dezentral. Und da sind wir genau bei dem Reizbegriff, den wir auch und gerade in der Energieversorgung und in anderen Fragen haben. Wir werden uns darauf einstellen, aus wiederum ökonomischen Betrachtungen, dass wir sehr viel stärker dezentrale Versorgungen bekommen. Wir werden sehr viel mehr kleine Energieressourcen ernten. Wir werden sie dezentraler nutzen können. Das gilt nebenbei für alle anderen Infrastrukturen auch. Ich stelle mir immer vor, dass diese wachsenden Städte Asiens dieselbe Überlegung weiterhin machen, dass wir Abwasser, also Abfälle, mit viel Wasser verflüssigen, über ganz lange kapitalintensiv hergestellte Kanäle zu einer zentralen Einrichtung leiten und dort mit viel Energie und viel Kapital das wieder rausholen, was wir vorher gerade verflüssigt haben. Das wird nicht laufen. Das wird nicht laufen. Wir werden uns wieder mit dezentralen Fragen der Abwasserklärung beschäftigen müssen, die auch energetisch entscheidend notwendig sind. Meine Damen und Herren, als ich nochmal meine schöne Zeit, Herr Buttolo, nicht Staatsminister, sondern nur Minister in Rheinland-Pfalz war, da gab es die breite Diskussion, und Herr Meige wird es sicherlich auch mit doch erinnern, die breite Diskussion über Schilfkläranlagen. Wir haben damals 2 solche Schilfkläranlagen gebaut und wurden so als die versponnenen, wie auch immer, ich will es nicht zu grob machen, bezeichnet. Heute kriegt das auf einmal eine ganz neue Dimension. Was wollen Sie denn im ländlichen Bereich machen mit zentralen Kläranlagen, indem Sie Abwasser besser mit Taxi zur Kläranlage fahren müssten, als über diese langen Kanäle dahin zu transportieren? Sie werden wieder dezentral werden. Wir werden uns wieder darüber Gedanken machen müssen, wie wir mit dezentraler Wasserversorgung herankommen und natürlich mit dezentraler Energieversorgung. Das ist nicht Ideologie, das ist nicht Spinnerei, das ist nicht was Grünes, das ist Ökonomie. Darum geht es mir, dieses Ökonomie. Und dafür ist Deutschland in seiner Stadtstruktur bestens vorbereitet. Das müssen wir nutzen. Und das ist etwas, was andere in hohem Maße auch von uns mit absehen, was sie von uns auch weiterentwickelt bekommen. Wie wir diese Optimierung des Energetischen in einer Stadt machen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass wir die Klimapolitik als alleine energiebezogene Politik bezeichnen, sondern wir müssen sie integriert sehen. Über Abfall, über Abwasser, über Energie und vor allen Dingen über Stadtstrukturen. Ich habe vorhin gesagt, sei nicht überraschend, dass die Preise von gestern die Strukturen von heute bestimmen. Das ist wahr. Und da werden Sie mal sehen, wie veränderte Mobilitätsstrukturen auch die räumlichen Strukturen verändern werden. Da sind Sie ja schon bestens dran. Herr Otto repräsentiert ein Geschäftsmodell, das das genau aufgreift. Die Zeiten, wo wir auf der grünen Wiese die großen Einkaufszentren hatten mit den riesigen Parkplatzstrukturen, sind Strukturen optimiert auf eine ganz bestimmte individuelle Mobilitätskosten. Und immer mehr merken Bürger, dass sie durch ihre Mobilitätskosten diese Standorte subventionieren. Wir rechnen das noch nicht durch, ist auch ein bisschen schwierig. Gehen Sie heute in die Vereinigten Staaten, wo ein Liter Benzin etwa 80 Euro Cent kostet, nach dem Preisanstieg, wo das fast schon zu sozialen Zusammenbrüchen führt, nur erklärbar dadurch, dass diese ganze Nation eine Raumstruktur sich leistet, die derartig verkehrsintensiv sind, dass sie das nicht mehr bezahlen können. Es gab eine schöne Feuilleton in der Süddeutschen Zeitung, da stand dann drin, es gibt die sozial und räumlich Abgehängten. Versuchen Sie mal in diesen Exurbs, das sind ja keine Suburbs mehr, das sind Exurbs. Versuchen Sie mal in den USA ein Haus zu verkaufen. Nebenbei, das wird mir in Höxter an der Weser, wo ich wohne, schon schwierig, noch Häuser zu verkaufen. Und ich komme gerade aus Thüringen und anderen. Das zeigt Ihnen, wie wichtig diese Überlegungen sind. Die Attraktivität solcher Räume wiederherzustellen durch dezentrale Lösungen finde ich toll. Lassen Sie mich dabei auf etwas hinweisen, was mir in der Diskussion sehr zu kurz kommt. Nebenbei international weniger als bei uns. Wir diskutieren immer über Wind und Sonne und Geothermie und Biomasse. Wir diskutieren eigentlich immer nur die Energiequellen. Kaum diskutiert wird die Tatsache, dass man diesen Strom, den man erzeugt, ja auch transportieren muss. Das muss man ja dazu sagen. Und unsere Stromnetze sind alle ausgerichtet eigentlich auf Punkterzeugung von Elektrizität. Nicht auf dezentral und nicht kontinuierlich erzeugte Energie, wie Windenergie. Das ist ein spannendes Thema. In den USA, um es nochmal zu sagen, Sie konnten es im International Herald Tribune vor 5 Tagen nachlesen, hat man nicht allzu viel Windenergie, aber kann jetzt bereits diese Windenergie nicht transportieren, weil die Netze genau da nicht drauf ausgerichtet sind. Und dann sage ich Ihnen dazu, die Hard Technologies, wie man solche Netze machen kann, Hochtemperatur, Gleichstrom und so weiter, ist langsam da. Aber meine Damen und Herren, fragen wir uns doch mal, welche Soft Technologies wir entwickelt haben, um diese auch umzusetzen. Welche regulativen Größen haben wir? Welche Genehmigungsverfahren haben wir? Ich habe viel mehr Sorge, dass die Technik da ist, aber wir sie in der Realität nur bedingt umsetzen können. Und wir können ohne solche veränderte Leitungssysteme das nicht machen. Und das geht dann weiter auch in die Frage, wie speichern wir Energie? Langsam ist das Thema ja auch erkannt. Wie können wir das erreichen, dass wir mehr Speicherkapazität für Elektrizität haben? Batterieentwicklungen sind allen bekannt. Viele gehen davon aus, wir werden in der Zukunft, in der Mobilität praktisch vornehmlich Elektrizität haben. Der Hybridmotor ist ja der Einstieg. Da hat er dann schon einen Elektromotor und wir werden das weiterbekommen. Auch das ist wieder eine eigene Schwerpunktsetzung. Ich will sie nur erwähnen. Und dass man dann sagt, man kann ja in diesen dann millionenfach vorhandenen Batterien genau den Speicher haben, um etwa einmal hoch verfügbare Windenergie, weil Wind eben stark da ist, so zu speichern, dass er verfügbar bleibt. Die ganze Diskussion über die Erzeugung von Wasserstoff, immer wieder wird ja leider Gottes vergessen, darauf hinzuweisen, dass Wasserstoff keine Energie ist, sondern ein Energiespeicher ist und dass du Energie brauchst, um Wasserstoff herzustellen. Die Frage von Brennstoffzellen und alles dies gehört dazu. Bis hin wiederum Transport. Zu solchen Fragen ist es gut, dass wir in der Union für das Mittelmeer als eines der großen Projekte die Nutzung von Solarenergie im Maghreb und in dem Sahara-Bereich für Europa eingeführt haben. Die Erzeugung dieses Stroms in diesen Bereichen ist nicht die zentrale Frage. Die Frage ist wiederum, wie bringe ich das denn eigentlich über die Strecke hierher? Wie transportiere ich? Und nochmal, die Techniken, ich will ja keine Unternehmen nennen, aber es sind ganz wenige. Eins ist auch in Deutschland, sitzt mehr im Süden Deutschlands. Ist vorhanden und sie wird weitergemacht. Wenn Sie nach China mit mir gehen, sehen Sie, dass exakt diese Firma eine 1400 Meter lange Gleichstromhochanlage von Yunnan nach Bing runter treibt, sodass die Wasserkraft aus Yunnan unten im Industriegebiet genutzt werden kann. Dies sind Dinge, die wir dazu sagen müssen. Wenn wir dezentral sagen, müssen wir fragen, wie kriegen wir dieses einmaßen geregelt? Also, gar keine Frage, meine Damen und Herren. Wir haben eine ökonomische Herausforderung zu bewältigen. Ökonomisch deswegen, weil in einer wachsenden Welt, in der wir bald 8,5 Milliarden Menschen auf diesem Globus sehen werden, die alle wirtschaftlichen Wachstumsfortschrittserwartungen haben, mit den gegebenen Energien nicht hinkommen und auch nicht mit den gegebenen Ressourcen dieser Welt. Das, was Sie in der Preisentwicklung bei Energie haben, haben Sie in gleicher Weise in der Preisentwicklung mit Rohstoffen, mit Metallen und so weiter. Und deswegen wird vieles, was vorher als ökologisch richtig gesehen haben, jetzt auch ökonomisch belegt. Lassen Sie mich das abschließend sagen. Das hat man ja nun wirklich erduldet. Man hat ja die Kreislaufwirtschaft begonnen. Um es etwas platt zu sagen, vor Ihnen steht der gelbe Sack. So, das haben wir gemacht. Und als wir das gemacht haben, haben uns alle gesagt, wieder so eine ökologische, so eine Umweltspinnerei und was auch alles. Heute hört sich das ganz anders an. Heute nennt man das Urban Mining oder Mine the City. Wie kriegen wir autarke Städte zustande, indem wir diese Kreisläufe stellen? Ganz eindeutig begründet durch die Tatsache, dass etwa die Rohstoffpreise ganz anders werden. Wenn ich mir überlege, dass es jetzt, so sagt man mir, ich bin ja aus Afrika zurückgekommen, fast so etwas wie ein Kleinkrieg um den Zugang zu Altpapier gibt, dann finde ich das ja schon bemerkenswert. Denn ich habe einmal eine Notsitzung mit meiner damaligen französischen Ministerkollegin, die Ségolène Royal hieß, gemacht, wo wir uns darüber rechtfertigen mussten, dass wir Altpapier nach Frankreich exportierten und damit die sozial begründeten Sammelsysteme in Frankreich kaputt gemacht haben. Und jetzt gibt es einen Kleinkrieg darum, wer kriegt das Papier? Und Sie werden das sehen, das ist ein Thema bei Ihnen. Sie wollen doch ganz sicherlich alle wieder etwas mehr von Ihrem Müll sehen. Das machen Sie nicht deswegen, weil Sie sonst nichts zu tun haben, sondern weil es eine ökonomische Konsequenz hat. Das ist es, was ich sage. Wir wachsen in Scale, wir wachsen in Größenordnung deswegen herein, weil wir nicht mehr marginal sagen, aber die Umwelt muss auch noch bedenken, sondern weil jeder weiß, wer das nicht einbindet, wird wirtschaftlich nicht bestehen können. Das ist die Herausforderung. Das macht die Gestaltung und die Entwicklung von Städten so faszinierend und toll. Ist mir leider nicht vergönnt gewesen, einmal als Kommunalpolitiker zu wirken. Ich weiß, dass Frau Thalgott auf dem Gebiet außerordentlich vieles macht und wir viel von ihr gelernt haben. Aber überall, wo man hinkommt, weiß man, wir können nachhaltige Entwicklung nicht erreichen, wenn es nicht gelingt, funktionsfähige Städte im ökonomischen, sozialen und ökologischen Sinne zu gestalten. Dazu wünsche ich Ihnen viel Glück. Herzlichen Dank.